So, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier richtig stehe oder richtig sitzen soll nachher, aber ich glaube, es sieht fast so aus. Dort liegen ein paar Papiere. Ja, danke, Ruspi, für deine Worte zum Anfang. Du hast schon vieles erwähnt, was ich jetzt nicht nochmal wiederholen wollte. Vielleicht eine kleine Anmerkung dazu noch. Sie sollen keinen Schreck bekommen wegen der zwei Diskussionsrunden. Sie sind beide relativ übersichtlich und stringent und sollen auch ein bisschen lockerer und persönlich gehalten werden. Ich glaube, das kann man dann so einen Tag, an dem es zumindest ein großes Parteienjubiläum zu begehen gibt, nämlich der Europäischen Linken, und auch zugleich den Tag der Befreiung zu feiern ansteht, kann man das schon mal machen, denke ich. Vielleicht trotzdem noch mal zwei, drei Sätze zum Ablauf. Wie gesagt, es wird zuerst eine Runde geben, die sich schwerpunktmäßig mit den Europäischen Linken beschäftigt, der Partei der Europäischen Linken, aber auch darüber hinausgehend. Die wird gleich stattfinden mit Leuten, die ich Ihnen nachher sehr gerne vorstellen werde. Danach gibt es, wie Ruspi schon sagte, eine kleine Pause zum Quatschen, zum Anstoßen. Ich habe vorhin schon gesehen, dass viele Leute miteinander ins Gespräch gekommen sind. Viele kennen sich offensichtlich auch. Das freut mich natürlich sehr und es gibt viel Diskussionsstoff für die Pause. Und danach wollen wir in eine Runde gehen mit unseren Spitzenkandidaten der Deutschen Linkspartei, mit Özlem und mit Martin. Sie sitzen da hinten in der allerletzten Reihe, haben sich erstmal versteckt, bis sie nachher aufs Podium kommen werden. Und dabei wird auch der Publizist und neuerdings auch mein Kollege vom ND, Raul Zelig, sein, der sich auch sehr intensiv mit den Linken in Deutschland, in Europa, mit den Rechten auch beschäftigt hat. Ich denke, es wird auch eine sehr interessante Runde werden. Noch ein weiterer Hinweis, wir zeichnen diese Veranstaltung als Live-Podcast auf. Die wird dann bearbeitet und Ihnen, euch, noch im Nachhinein dann zur Verfügung gestellt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Das soll jetzt keine Warnung sein, bitte ruhig zu sein und sich nicht zu äußern, sondern einfach muss ich das aus rechtlichen Gründen sagen, dass das gemacht wird.
Europa to go. Ein Podcast, der dich anlässlich der Europawahl 2024 ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie? Erfahre es im Podcast Europa to go. Eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu.
So, dann beginne ich mal mit der sicherlich üblichen Vorstellung der heute Beteiligten an dieser ersten Runde. Ich beginne mal bei unseren Diskussionspartner aus Österreich, der sich natürlich als wahrer Europäer fühlt und einer ist auch, glaube ich, so. Walter Bayer sitzt in der Mitte. Ja, Walter gehörte zu den Mitbegründerinnen der Partei der Europäischen Linken vor 20 Jahren in Rom. Er war viele, viele Jahre Koordinator, ich sage mal, der linken Denkfabrik Transform Europe, aber dazu komme ich noch an anderer Stelle. Und im Dezember auf dem Wiener Kongress der Europäischen Linken wurde Walter zum Präsidenten dieses Parteienbündnisses gewählt. Und seit Februar Kongress in Ljubljana ist er auch deren Spitzenkandidat für die Europawahl, also für diese Parteienfamilie. Walter wird vielleicht nochmal was sagen können dazu nachher, was sich genau dahinter verbirgt. So, auf seiner rechten Seite von euch gesehen sitzt, wird ja auch meistens auch bekannt sein, Heinz Bierbaum. Von der Profession her Professor für Wirtschaftswissenschaften. Er hat auch das lange unterrichtet im Saarland. Ist dann über die WASG zur Linkspartei gekommen, hat dort, glaube ich, eine ganze Menge Funktionen begleitet. Er war unter anderem auch stellvertretender Linke-Vorsitzender. Vor allem kenne ich ihn auch sehr gut aus meiner Arbeit, als er Vorsitzender der Internationalen Kommission beim Parteivorstand gewesen ist. Ja, er war auch der Vorgänger von Walter an der Spitze der Europäischen Linkspartei und im November 22 wurde er zum Vorsitzenden der Rosa-Luxemburg-Stiftung gewählt, des Vorstandes. Ja, ich möchte an der Stelle vielleicht einen schönen Satz einfügen, den mein Kollege Wolfgang geschrieben hatte, und zwar in einem Gespräch, das er mit Heinz geführt hat. Das ist so schön, das muss ich mal kurz zitieren. Im Gespräch antwortet Bierbaum freundlich und konzentriert. Man spürt, der Mann ist effizientes Arbeiten gewohnt. Das fand ich sehr schön. Ja, und neben mir direkt sitzt Cornelia Hildebrand. Sie ist Philosophin, wissenschaftliche Referentin für Parteien und soziale Bewegungen sowie für Fragen des weltanschaulichen Dialogs am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie wurde im September 2020 war es gewesen zur Co-Präsidentin von Transform Europe gewählt. Und jetzt, Conny, kannst du uns vielleicht mal sagen, Transform Europe ist ein toller Begriff, kann man sich viel darunter vorstellen. Was sollen wir uns darunter vorstellen?
Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und ich freue mich natürlich, dass ich neben meinem früheren Chef, Koordinator von Transform Europe, Mitbegründer von Transform Europe und dem Vorsitzenden der Rosa-Luxemburg-Stiftung hier sitzen kann. Wir arbeiten seit Ewigkeiten schon zusammen. Transform ist die Stiftung der Europäischen Linkspartei. Wir haben im Grunde genommen auf europäischer Ebene das gleiche Prinzip wie auch auf der Ebene in Deutschland. Es gibt also für jede politische Partei die Möglichkeit, auf europäischer Ebene eine Stiftung zu bilden. Das gibt es nur in Deutschland und das gibt es nur in Europa. Das ist deshalb wichtig, weil wir entsprechend auch über unterschiedliche Ressourcen innerhalb von Transform verfügen. Also wir sind eine Organisation, die aus circa 40 Mitgliedsorganisationen besteht, große und kleine, und die größte davon, kann man sich denken, ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir verstehen uns als ein Netzwerk. Wir sind entstanden unter den Bäumen von Porto Alegre während des Weltsozialforums. Also wir hatten das Gefühl, wir müssen anders miteinander lernen, wieder neu zu lernen, uns zu reorganisieren, politische Bildung auf ganz neue Weise transnational anzulegen. Wir verstehen uns als politischer Akteur für politische Bildung, ähnlich wie auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir haben also Bildungsangebote in Form von Publikationen, von Bildungsmaterialien. Wir führen Seminare, Workshops durch und wir begleiten die Europäische Linkspartei seit vielen Jahren auch bei den Sommeruniversitäten, wo wir unsere Studien, die wir selber produzieren, vorlegen. Und das ist der dritte Part von Transform. Wir verstehen uns als Think Tank. Das heißt, wir bearbeiten eigenständig auch Studien. Und eine der nächsten Studien wird zum Thema Finanzialisierung der Altenpflege herauskommen. Das wird eine sehr interessante Studie sein. Es ist eine Vergleichsstudie zu Frankreich, Spanien, Schweden, Deutschland, Kroatien und Portugal. Und diese Studie, glaube ich, wird sehr wichtig sein, weil wir da einen Bereich ansprechen, der künftig für die Gestaltung eines sozialen Europas maßgeblich auch entscheidend sein wird. Wir sind auf Seminaren und Workshops zu finden, organisieren sie selbst. Wir geben auch unser Jahrbuch heraus und gerade für diesen Kontext hier ist es vielleicht wichtig, einfach zu sagen, unser nächstes Jahrbuch, unsere nächste Ausgabe wird beim Jacobin Verlag Brumaire erscheinen und wir freuen uns über diesen Wechsel, wir freuen uns über die neue Kooperation auch mit Jacobin hier in Deutschland, aber Jacobin auch Europa und global. Ja, und wenn ihr Fragen habt, stehe ich euch gerne in der Pause oder später oder sonst wann zur Verfügung. Danke.
Ich wollte gerade sagen, Conny, dazu wird es bestimmt Nachfragen geben, aber das würde ich jetzt gerne in die Pause verlegen wollen, denn ich glaube, da werden einige, ja doch sehr spezielle Gespräche geführt werden von einigen aus dem Saal hier. Nochmal zurück jetzt. Ich habe vorhin beschrieben, dass sowohl Heinz als auch Walter Präsidentin der Europäischen Linkspartei sind. Übrigens nochmal eins, wir haben hier im Publikum übrigens auch Helmut Scholz zu sitzen, der auch einer der Gründungsväter der Europäischen Linkspartei mit ist, der vermutlich auch die eine oder andere Geschichte erzählen konnte, wie es alles zustande gekommen ist und welche Differenzen, Probleme, Widersprüche, auch Gemeinsamkeiten es gegeben hat. Da hat sich vermutlich einiges ja erhalten. Vielleicht ist einiges anders geworden, aber dazu kommen wir auch noch. Heinz und Walter, als euer, ich will mal sagen, der Stafettenwechsel vollzogen wurde in Wien. Ich habe euch so ein bisschen beobachtet, wie ihr nebeneinander saßt in der ersten Reihe beim Wiener Kongress, will ich mal sagen, großer Name. Es war ja, ich komme noch dazu, weil auf dem Wiener Kongress der Europäischen Linken wurden ja auch ein paar Themen, ja, ich will mal sagen, gelöst, die vorher relativ strittig diskutiert wurden, dazu kommen wir noch. Aber euer trautes Beisammensein beim Wiener Kongress. Heinz, was hast du dem Walter mit auf den Weg gegeben? Hast du gesagt, ein Glück, Mensch, dass ich jetzt hier weg bin irgendwie oder sagt, mach das besser? Oder was hast du ihm gesagt?
Ich habe zu ihm gesagt, dass ich froh bin, dass er für dieses Amt zur Verfügung steht, weil das im Vorfeld durchaus umstritten war und schwierig war, und habe ihn darin bestärkt, die positiven Seiten der Europäischen Linken zu sehen, weil es ist ein sehr schwieriges Bündnis, die Europäische Linke, mit Parteien, Organisationen aus ganz unterschiedlichen Traditionen, mit unterschiedlichen Positionen, und ist aber gleichzeitig notwendig, dass es auf der europäischen Ebene einen solchen Zusammenschluss der Linken gibt, und habe ihn eigentlich darin bestärkt, dort weiterzumachen, was wir schon auch begonnen haben, nicht erst begonnen haben, sondern fortgeführt haben, dass nämlich die Europäische Linke ein deutliches politisches Profil bekommen muss, dass sie auch sehr breit sich aufstellen muss, kooperieren mit anderen. Es sind ja nicht alle linken Parteien, die auch im Europäischen Parlament sind, auch in der Europäischen Linken, beispielsweise die Belgische Partei der Arbeit, PDB. Aber wir haben dennoch sehr enge Kooperationsbeziehungen. Und ich glaube, dass das Punkte sind, wo ich Walter sagte, er ist eigentlich derjenige, der auch aus seiner Erfahrung, auch mit Transform und auch aus seiner sonstigen politischen Erfahrung in der Lage ist, hier diese verschiedenen Kräfte zusammenzuführen und die Europäische Linke dann auch stärker zu machen.
Ich weiß, dass sowohl du, Heinz, als auch Walter relativ kritisch mit der Europäischen Linkspartei umgeht, weil ihr diese voranbringen wollt, aber dazu kommen wir später nochmal. Kleiner Einschub noch für Sie, für euch. Wir duzen uns ja alle, weil wir uns über viele, viele Jahre schon kennen und zusammenarbeiten. Das ist jetzt keine Frage der Unhöflichkeit, sondern einfach der Praktikabilität. Jetzt die Frage nochmal an dich, Walter. Wie oft hast du seit dem Dezember 2022 bereut, dass du den Posten angetreten hast?
Also, wenn ich wirklich ehrlich bin, kann ich sagen, also keinen Moment. Ich war in vielerlei Hinsicht positiv überrascht über das, was ich vorgefunden habe, weil die Bereitschaft der Parteien zur Zusammenarbeit und auch zur Zusammenarbeit jetzt mit dem neuen Vorsitzenden, der Begriff Präsident irritiert mich nach wie vor, größer ist, als ich angenommen habe, und auch die Interaktion mit dem Büro in Brüssel besser war, als ich vermutet habe. Also wir haben schon einiges geändert, vor allem die Philosophie der gesamten Arbeit auf Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation umgestellt, und das hat auch einen Mentalitätswechsel erfordert. Aber nach 1,5 Jahren kann man sagen, dass die Kollegen und Kolleginnen und Genossen und Genossinnen das eigentlich mittragen. Also rückschauend möchte ich sagen, es ist viel Arbeit, es ist viel Reisen, aber es ist in vielerlei Hinsicht auch lohnend, und ich kriege viel positive Resonanz.
Interessanter Hintergrund. Heinz hat angesprochen gehabt, dass die Europäische Linkspartei ja sehr heterogen ist und die Parteien teilweise sehr unterschiedlich sind. In meinen Texten drücke ich mich immer ein bisschen um die Formulierungen und schreibe so ein bisschen, ja, sie ist schwer zu handeln irgendwie oder schwer zu leiten. Vielleicht, Walter, sagst du nochmal 2, 3 Sätze dazu, aus welchen Parteien die EL sich heute zusammensetzt, um zu hinterlegen, was Heinz sagte, warum ist sie so kompliziert?
Also vielleicht hilft, wenn man sich die EL oder überhaupt die Europäische Linke schematisch vorstellt. Da gibt es auf der einen Seite also die Nord-Süd-Achse, und die ist deswegen relevant, weil zum Beispiel die Pro-Kopf-Nationaleinkommen im europäischen Norden bedeutend höher als im europäischen Süden sind, und das hat auch Einfluss auf das Sozialmodell und den Grad der Prekarität der Arbeitsverhältnisse und daher natürlich auch auf die Mentalität der Parteien und ihre Schwerpunktsetzungen. Dann gibt es die Ost-West-Achse, die vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass eine Reihe von Parteien, die die Europäische Linke bilden, aus der Geschichte des Staatssozialismus herkommen und daher auch ihre Prägungen haben. Und das ist ein politisch-mentalitätsmäßiger Unterschied. Und drittens gibt es so etwas, was ich den Generationsunterschied zwischen den Parteien nennen möchte. Es gibt die Linksparteien, die, wiewohl sie sich in vielerlei Hinsicht erneuert haben, in der Tradition des Kommunismus, der kommunistischen Internationale stehen, entsprechende Strukturen aufrechterhalten und zum Teil auch durch diese politische Kultur gekennzeichnet sind. Dann gibt es Parteien, namentlich in Skandinavien, die in den 50er Jahren den ideologischen Bruch mit der vom Staatssozialismus angeleiteten kommunistischen Weltbewegung vollzogen haben. Und das ist deswegen interessant, weil wir diese Tatsache, dass die schwedischen Linken, die dänischen Linken und die norwegischen Linken einen Bruch vollzogen haben, der in der dritten Generation sozusagen von Parteien, die im Zusammenhang mit der Implosion des Staatssozialismus gebildet worden sind, vorweggenommen haben. Und dann gibt es eine neue Generation von linken Parteien, die, ich würde sagen, im Wesentlichen als Resultat der Finanzkrise 2007, 2008 und den daraus resultierenden europäischen Umbrüchen entstanden sind. Und wenn man sozusagen sie ein solches Schema, und das ist ein Schema, weil dann im Einzelnen die Dinge ja viel komplizierter und viel detaillierter sind, aber wenn man sie sozusagen das Entstehen der europäischen Linken in dieser historischen Dimension anschaut, dann wird die Diversität aus sozusagen einem Hindernis zu einem Normalzustand. Und nicht normal war eigentlich, dass in den 20er und 30er Jahren die nicht-sozialdemokratische Linke im Rahmen der kommunistischen Internationale sozusagen monokolor oder monopolitisch konzipiert worden ist. Normaler wäre gewesen, die Pluralität, die auch in den 20er Jahren bestanden hat, als solche anzuerkennen und aus sozusagen einem Feindbild in eine Quelle der Produktivität zu transformieren. Und so betrachte ich das eigentlich. Also ich glaube, dass die Diversität der Linken objektive Gründe hat und weniger mit ideologischen Zerwürfnissen zu tun hat, als mit unterschiedlichen Erfahrungen. Und daraus ergibt sie dann nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Möglichkeit, politische Konsense zu formulieren. Und ich glaube, dass das im Wesentlichen das ist, wie die Linke ist und auch wie sie sein soll.
Vor der Konsensbildung, Walter, steht die Frage der Ausformulierung der Differenzen, der Konfliktlinien, die es gibt. Du hast es grob angeschnitten gehabt. Conny beschäftigt sich seit Jahren mit dieser Frage, wo die Konflikte, wo die Gemeinsamkeiten zwischen den europäischen Linksparteien wären. Conny, vielleicht kannst du zumindest erstmal zu den Konflikten was sagen.
Naja, ich finde schon, also was du als Geschichtete praktisch als Schichtung darstellst, also die Diversität der Linken als Schichtung, das war ja nicht ein einfacher Prozess. Also er war natürlich auch gleichzeitig ein Prozess von ermöglichten Transformationsprozessen und Anpassungsprozessen an neue Herausforderungen oder aber auch verhinderte oder blockierte Transformationsprozesse. Also es gab sowohl beides. Auch der Umbruch, also zu verstehen, wie der Umbruch praktisch am Ende des Sozialismus, wir können uns erinnern, und das spielte auch bei der Gründung der Europäischen Linkspartei eine wichtige Rolle, die Frage des Bruchs mit dem Stalinismus als System. Also auch das war für uns natürlich also wichtig, wichtig durchzuargumentieren, bis hin eben zu der Tatsache, dass die tschechischen Kommunisten an dieser Stelle diesen Schritt nicht komplett mitgehen wollten, aber das Projekt als europäische Linkspartei nicht gefährden wollten und deshalb in den Status des Beobachters sich selbst hineinbrachten. Aber in der gesamten Zeit, solange ich das übersehen konnte, immer auch eng an den Prozessen der Herausbildung, der Weiterentwicklung der europäischen Linken dran waren. Das heißt also, es gab natürlich auch geschichtliche Umbruchprozesse, die auf der Grundlage von gesellschaftlichen Umbruchprozessen eben bestimmte Zerwürfnisse, bestimmte Spaltungsprozesse mitbedachten. Die Diversität ergibt sich auch aus der Stellung der Parteien, unterschiedlichen Stellung im Parteiensystem. Und es ist schon ein Unterschied, ob eine Partei praktisch draußen auf der Straße die Kämpfe vollziehen kann oder ob sie die gleichzeitig, nicht nur, aber gleichzeitig auch im Parlament macht und ob sie sogar die Stärke hat, also sich der Frage der Regierungsbeteiligung zu stellen. Und wir wissen, dass hier im deutschen Kontext die Frage der Regierungsbeteiligung war immer auch eine Streitfrage der Linken. Sie war es auf der deutschen Ebene, sie war es auf der Ebene der Linksparteien in Europa. Und nicht bloß die Frage, also ob man da reingeht, vor allem zunehmend, und das hat sich im Verlaufe der Zeit, glaube ich, normalisiert, die Frage, wie geht man rein und gegebenenfalls mit Blick auf Portugal, wie kommt man eventuell wieder raus, ohne dass man dabei Schaden nimmt. Also beides war auch ein Streitpunkt. Das sind so ein weiteres Konfliktpotenzial, was die Linke immer wieder auch hat, ist die Frage, wie geht man denn nun mit den Sozialdemokraten, Sozialisten um? Geht man in eine gemeinsame Regierung oder geht man mit dem Partido Democratico um Himmels Willen in keine Koalition hinein? Ein Problem der italienischen Linken, die immer wieder auf diese Weise sich neu fragmentiert. Das sind so klassische Spaltungslinien. Und eine weitere Spaltungslinie wäre die Frage nach dem Verhältnis Linke und Europa. Auch da gibt es und gab es in der Vergangenheit die komplette Breite. Antieuropäische Linksparteien wie die schwedische Linkspartei oder die dänische Linkspartei, aber auch eben proeuropäische Parteien, also diejenigen Parteien, die davon ausgehen, man kann in diesem Europa was verändern. Man wird es nicht können auf der Grundlage der vorhandenen Verträge. Aber es ist grundsätzlich möglich, hier tatsächlich auf europäischer Ebene Politik zu gestalten. Und insofern würde ich sagen, ist die Linke immer eine europaskritische Partei, völlig zu Recht, so wie die Verfasstheit der EU ist und wie sie droht zu werden. Gleichzeitig eine europaskeptische Partei, das heißt, wir sagen, auf der Grundlage dieser Verträge wird es nichts mit einem sozialen, friedlichen und sozialökologischen Europa. Das haut nicht hin. Man muss also aus den Verträgen raus. Die Frage aber ist, und das ist auch eine der Konfliktlinien, die es im europäischen Kontext gibt, wie kommt man da raus? Macht man das, indem man nationales Recht vor europäisches Recht stellt, wie zum Teil die französischen Linken, also La France Insoumise unter anderem mitvertritt? Oder geht man davon aus, dass das europäische Recht das primäre Recht ist? Aber dann stellt sich die Frage, wie kann man diese Verträge tatsächlich brechen? Geht es, dass man auf einzelnen Themenfeldern die Verträge bricht, oder geht es, dass man tatsächlich über die neuen Ideen des in den Raum geworfenen europäischen Konvents auch Möglichkeiten schafft, neue Möglichkeiten, also neue Bewegungsräume für die Linke schafft? Das ist ein offener Diskussionsprozess, ist auch völlig okay. Und dann haben wir noch eine Konfliktlinie seit dem Ukraine-Krieg. Das wissen aber, glaube ich, fast alle hier im Raum. Also die Verurteilung Russlands als Aggressionsmacht, die ist nicht das Thema, da sind sich alle einig. Aber die Frage ist, wie geht man jetzt um mit Sanktionen, mit Waffenlieferungen und wie hält man es mit der NATO? Und gerade bei der NATO ist es so, dass es tatsächlich eben kontroverse oder entgegengesetzte Positionen bei den Linken gibt. Und die Frage ist, geht es aber trotzdem mit dem Wissen darum, dass es diese Differenzen alle gibt, gibt es trotzdem Wege der Kooperation? Und ich finde, das, was in Wien gelaufen ist 2022, das war ja im gleichen Jahr des Überfalls Russlands auf die Ukraine. Und das ist das Resultat, Heinz, von dir und von Walter. Also das ist von euch beiden, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Mit dem Wissen um die Differenzen eine tatsächliche friedenspolitische Position der europäischen Linken zu formulieren. Und wer sich heute auch das Manifest, das Wahlmanifest der Linken ansieht, die Positionen zur NATO haben sich in der Zwischenzeit ja gar nicht verändert. Und trotzdem ist es möglich, ein solches gemeinsames Fundament nicht bloß zu haben, sondern in Form von Wahlprogrammen eines Wahlmanifestes zu entwickeln. Und ich glaube, das ist schon der Wert, also dieses europäische Projekt weiter zu verteidigen und weiter auszubauen.
Also ich persönlich fand das ja auch sehr interessant. Ja, man darf mal klatschen dazu, ja. Weil es ist ja wirklich wichtig, dass es zusammengehalten wird, dieses europäische Projekt, also auch wenn es Differenzen gibt. Aber ich bin ja als Berichterstatter auch mit einem unguten Gefühl nach Wien gefahren damals, weil ich nicht wusste, wie der Ukraine-Konflikt sich auf die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der EL generell auswirken wird. Heinz, du warst Präsident in der Zeit, als der Ukraine-Krieg begonnen hast. Wie hast du das erlebt in der EL? Wie ist das aufgeploppt? Gab es Konflikte? Gab es sofort einen großen Aufschrei? War das ein schleppender Prozess? Wie habt ihr euch zusammengefunden?
Es war ausgesprochen schwierig, diese Frage. Conny hat es ja auch schon erwähnt. Wir haben uns ja bemüht, auf diesem Kongress ein politisches Dokument zu verabschieden, was uns auch letztlich dann gelungen ist. Aber der Kompromiss, den wir dann hatten zum Ukraine-Krieg, ist sozusagen in letzter Minute gemacht worden, nach sehr, sehr kontroversen Diskussionen. Und es war letztlich dann ein Erfolg, dass wir uns verständigen konnten auf das Thema die Verurteilung, das hat Conny auch schon gesagt, war einhellig, das war nicht das Problem, sondern die Frage der Waffenlieferungen war stark umstritten. Dann gab es zum Beispiel die Red Green Alliance aus Dänemark war für Waffenlieferungen, während die italienische Refondation der Comunista ganz nicht nur gegen die Waffenlieferung war, sondern auch gegen die Forderung des Rückzugs der russischen Truppen aus der Ukraine. Und das hatten wir aber dann aufgenommen und auch das Thema Waffenstillstand und Thema Verhandlungen. Das war dann etwas, wo dann alle letztlich zugestimmt haben. Aber es war ein ausgesprochen schwieriger Prozess. Und dieser Konflikt, der dauert natürlich fort, weil, das hat Conny ja auch erwähnt, eines der ganz großen Probleme ist natürlich auch das Verhältnis zur NATO. Das war ein Problem mit der Left Alliance in Finnland, wo ja sehr frühzeitig die Fraktion der Left Alliance im Parlament sich dem nicht gegen den NATO-Beitritt gestellt hat. Und das ist natürlich schon auch ein Bruch gewesen mit einer bestimmten Tradition der finnischen Linken, das muss man auch sehen. Und das ist bis heute nach wie vor sehr unterschiedlich, auch wenn sie mehrheitlich dazu stimmen. Und das hat auch dazu geführt, dass Left Alliance nicht mehr Vollmitglied der europäischen Linken ist, sondern einen Beobachterstatus hat. Wir sind weiter dran, auch was die Kooperation angeht, aber es sind Dinge, die weiterführen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist uns gelungen, in Wien letztlich mit ganz großer Mehrheit ein politisches Dokument zu verabschieden, was heute noch die Grundlage ist und auch der Ausgangspunkt für das gegenwärtige Wahlmanifest ist, wo also Themen wie eben sozialökologische Transformation, Kampf gegen Rechts, für mehr Demokratie entscheidend sind. Und ich will noch einen Punkt sagen, was sich auch verändert hat. Ein Punkt, der auch die Deutsche Linke immer bewegt hat, nämlich die Frage, wie heißt es mit Europa, wie heißt es mit der Europäischen Union? Hier haben wir eine sehr weitgehende Veränderung aus dem Gegensatz Europa oder Europäische Union ja, Europäische Union nein, ist eine Frage geworden, welche Politik ist eigentlich nötig in Europa? Das heißt, man hat die Europäische Europa und auch die Europäische Union als Handlungsfeld betrachtet, wo man sich darum kümmern muss, die Politik zu verändern. Und vielleicht ein Satz, weil das auch gerade angesprochen worden ist, dass auch Verträge und Vereinbarungen veränderbar sind, hat man eigentlich in der Pandemie gesehen. Da war kein Problem, plötzlich den sogenannten, also es war einer der Eckpfeiler, diesen Stabilitäts- und Wachstumspakt ist ausgesetzt worden. Wir fordern zwar, dass er aufgegeben wird, aber es ist ausgesetzt worden. Es ging ganz schnell. Auch die Finanzpolitik hat man verändert. Also ich will dafür nur plädieren, es lohnt sich sozusagen, europäische Politik zu machen von links und es sind auch Veränderungen möglich.
Das glaube ich auch, das habe ich auch so gesehen. Übrigens, vielleicht für die Pause, die demnächst kommen wird, Helmut Scholz, habe ich schon gesprochen, sitzt ja da, der sich seit Beginn seiner Legislaturen im Europaparlament, also die dritte ist es ja jetzt gewesen, sehr stark für Vertragsveränderungen eingesetzt hat, ebenso wie Martin Özlem, die hinten sitzen. Die Linke, glaube ich, ist da sehr darauf fixiert, entsprechend die europäischen Verträge so umzuändern, dass wirklich ein Europa im Interesse der Menschen entstehen kann. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage und man kann sicherlich alle drei in der Pause nochmal dazu befragen, wie das praktisch funktionieren kann. Aber Heinz, du hast das Wahlmanifest angesprochen, was in Ljubljana im Februar verabschiedet wurde. Es ist sehr ambitioniert, enthält die von dir genannten Punkte. Es ist sehr konkret auch verfasst, nach meiner Meinung. Die Frage ist an dich, Walter, wie wird mit so einem Wahlmanifest gearbeitet? Ist das jetzt einfach ein Papier, wo man sagen kann, wir haben unsere Ideen zusammengefasst, geht das in die nationalen Parteien hinein? Was passiert damit?
Als ich KPÖ-Vorsitzender war, habe ich mich...
Dazu kommen wir noch.
Habe ich mich kontinuierlich damit unbeliebt gemacht, auf einmal beschlossene Papiere immer wieder zu referieren. Und so ist es auch mit dem Wahlmanifest, das, wie der Heinz richtig sagt, aufbaut auf dem Konsens, den wir in Wien erreicht haben. Und ich möchte das jetzt ausdrücklich sagen, der Verdienst dieser Formel im Hinblick auf den Ukraine-Krieg, der liegt wirklich ausschließlich beim Heinz. Ich saß daneben und war sehr erleichtert, dass es 5 Minuten vor der Abstimmung geglückt ist, zu einem Konsens zu kommen. Aber diese Formel, die ist weit mehr als ein Kompromiss. Sie ist in Wirklichkeit eine grundsätzliche politische Stellungnahme dafür, im Konflikt auf die politische und die diplomatische Lösung zu setzen. Und das ist grundlegend. Also das geht weit über das, was man auf einem Kongress halt dann irgendwie durch Verhandlungen erreichen kann. Und es war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis in Lissabon bei der No Pasaran-Konferenz, die Eleonora Forenza von Rifondazione Comunista und den Luis Fassender nebeneinander auf dem Panel gesehen zu haben, wie sie beide mehr oder weniger die Formel von Wien wiederholt haben, zwar aus ihrer unterschiedlichen Perspektive interpretiert, aber beide unterstrichen haben, das ist die Grundlage, von der aus wir agieren. Und das Zweite, was ich, bevor ich auf deine Frage komme, noch sagen möchte, ist Connys Bemerkung über den Kongress, den Gründungskongress in Rom und dieses Ding mit den tschechischen Kommunisten hat mich erinnert, dass es eben, ich würde sagen, traditionskommunistische Verhaltensweisen gibt, die auftauchen in Zusammenhängen, wo man sie eigentlich nicht vermuten würde oder unterstellen würde. Denn die Geschichte war ja im Einzelnen so, wir hatten bei einer Vorbereitungsbesprechung in Wien verabredet, dass die tschechische KP sie bei dem Paragraph, der sie auf den Stalinismus bezieht, der Stimme enthält, aber dem gesamten Statut zustimmt. Und es war Rifondazione Comunista, die Bannerträgerin der Erneuerung und des neuen Typs der pluralistischen Blablabla-Linkspartei, die darauf bestanden hat, mit einem Geschäftsordnungsantrag zu verhindern, dass die tschechischen Kommunisten sozusagen diese Reservation aufrechterhalten konnten, aber trotzdem innerhalb sozusagen der Partei blieben. Und was mir das damals schon gezeigt hat, war, dass zwischen dem, eine neue politische Kultur zu proklamieren und eine neue politische Kultur dann auch in der Praxis anzuwenden, bisweilen ein beträchtlicher Abstand besteht. Und jetzt noch einmal zum politischen Manifest. Also wenn man es zusammenfasst auf 4 Thesen, die wir mit dem Manifest zum Ausdruck bringen wollen. Erstens, die Europäische Linkspartei ist eine Partei des Friedens und des Kampfes um den Frieden und ist im Inneren bereit und in der Lage, aus unterschiedlichen Motivationen eine gemeinsame Plattform für den Frieden zu bilden. Zweitens, die Europäische Linke ist eine Partei der sozial-ökologischen Transformation, das heißt, stellt ein radikal-ökologisches Programm zur Diskussion und es ist in dem Zusammenhang bedeutsam, dass das Kapitel über die Ökologie von Luis Fassender, einem der Gründer des Linksblocks in Portugal, formuliert worden ist und stellt aber diese ökologische Agenda in einen Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit, akzeptiert also nicht, dass Umweltpolitik sozusagen das Motto der aufgeklärten Mittelschichten ist, sondern Umweltpolitik nur in dem Ausmaß wirksam sein kann, als die arbeitende Bevölkerung zu Protagonisten und Protagonistinnen der Transformation wird. Und schließlich viertens, dass die Partei der Europäischen Linken eine feministische Partei ist. Das heißt, die klassenpolitischen Anliegen, die klassenpolitischen Forderungen aus der Perspektive des Feminismus her interpretiert. Und für mich ist es jetzt sozusagen auch das Grundgesetz für das politische Agieren. Das sind die Punkte, die wir in den Vordergrund stellen, in den politischen Auftreten. Das sind die Punkte, ich weiß, du wirst zu dieser Frage noch kommen, die wir zum Gegenstand von Kampagnen machen wollen. Und das sind die Punkte, mit denen wir das Profil der Partei der Europäischen Linken systematisch aufbauen und gestalten wollen.
Walter, du hast mir jetzt leider eine Vorlage geliefert, die ich wahrnehmen muss. Ich lese es sehr wohl, dass im Programm, im Wahlmanifest der Europäischen Linken sehr viele feministische Positionen vorhanden sind. Trotzdem muss ich in diesem Runde mal anmerken, die Europäische Linke hat seit 20 Jahren nur Männer als Präsidenten. Überrascht mich, denn wenn ich mir den Kongress in Ljubljana online angeschaut habe, es gibt in den EL-Parteien sehr viele, sehr gute, sehr engagierte, sehr kluge Frauen, die durchaus in der Lage wären, auch Spitzenpositionen in der EL, zum Beispiel ein Spitzenduo für die Europawahl mit anzunehmen. Was klemmt? Wo klemmt das?
Also erstens, ich bin Österreicher und ich wasche meine Hände in Unschuld. Zweitens, zu meiner Entlastung sei vorgebracht, die Transformspitze, die mir nachgefolgt ist, besteht zu 4/5 aus Frauen.
Oh, jetzt. Conny, bei dem Widerspruch an. So.
Und drittens, also es ist ja kein Geheimnis, dass meine Präferenz für die Wahl der Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatin ein Duo gewesen wäre. Und ich hatte das auch politisch vertreten, aber es hat sie in der realen Konstellation der Partei der Europäischen Linken nicht durchsetzen lassen, weil der weibliche Teil dieses Duos nicht konsensfähig gewesen ist. Und das hängt aber nicht damit zusammen, dass diese Genossin nicht fähig, nicht kompetent oder nicht sozusagen outspoken, wie man im Englischen sagt, gewesen wäre, sondern weil sie an der Spitze einer Partei steht, die in Konkurrenz mit einer anderen Mitglieds- und Linkspartei der EL bei diesen Wahlen konkurriert. Also was ich sagen möchte ist, die EL hat auf allen ihren Ebenen eine 50% Quotierung durchgesetzt, ist statutarisch dazu verpflichtet. Und also ohne jetzt ein Versprechen abzugeben, aber soweit es an mir liegt und ein bisschen was kann ich dazu beitragen, sollte auch die Führung der EL in der nächsten Runde eine sein, die zumindest zu 50% aus Frauen gebildet ist.
Dankeschön. Ich habe jetzt noch drei kurze Fragen in dieser Runde, weil wir dann natürlich noch ein bisschen schnattern wollen im kleinen Kreis und vielleicht auch über das Thema, was Walter gerade ausgeführt hat. Conny, an dich die Frage, weil Walter das gerade angesprochen hat. Also wir haben in einigen europäischen Staaten mehrere linke Parteien, die an die EL gebunden sind, die teilweise auch in politischer Konkurrenz miteinander stehen, um Stimmenanteile bei den Wahlen. Wie kann das sein? Wie passiert das? Wie geht man damit um, auch als Partei und als EL?
Naja, Walter hatte damit ja schon am Anfang in seiner Einführung begonnen. Also die Europäische Linke, überhaupt die Linke weltweit, ist ja ein historisch gewordenes Projekt. Also gesellschaftliche Umbrüche haben sich gezeigt in auch politischen Umbrüchen, auch innerhalb der Linken und in einzelnen also Neuformatierungen der Linken, wie in den 60er Jahren, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus. Alles in allem, wir haben verschiedene Schichtungen der Europäischen Linken. Das heißt aber nicht, dass die alten Schichten alle verloren gegangen sind, sondern die existieren ja weiter. Möglicherweise nicht mit der gleichen Bedeutung wie vorher, aber sie existieren weiter. Und das Problem für mich ist nicht unbedingt, dass es diese Fragmentierung gibt. Die Frage ist, wie gehen die damit um? Also die tschechischen Linken, die kleine Linkspartei und die große KSČM seinerzeit, Die hatten kein Problem miteinander. Die haben miteinander kooperiert. Das war nicht das Problem. Aber in dem Moment, wo sie tatsächlich in Konkurrenz zueinander stehen, würde ich sagen, es ist dann immer ein Ausdruck, ein Stück weit ein Ausdruck einer Schwäche und der Unfähigkeit, Probleme, die es im Verlaufe der Parteientwicklung gab, wirklich gemeinsam lösen zu können. Möglicherweise ist die Trennung da der beste Weg, aber es ist letztlich, es bleibt für mich letztlich ein Stück Ausdruck der Schwäche und nicht der Weiterentwicklung einer geeinten Linken. Das eigentliche Problem ist, wenn sich diese Fragmentierung auf der nationalen Ebene im europäischen Feld, wie es Walter gerade angedeutet hat, beschreiben. Also wenn sich da fortsetzt, wenn wir 19 oder 20 Delegationen in der Left Group haben, das kann ja Martin nachher beschreiben, oder Özlem, Sie haben es ja beide erlebt, also Delegationen aus 11 oder 12 Ländern, also wie arbeiten die da miteinander? In welchem Maße ist es vor dem Hintergrund einer sich rechts neu formierenden Entwicklung, einer politischen Rechten, die sich im Mai 23, 24 in diesem Jahr treffen wird und symbolhaft praktisch die geeinte Rechte darstellen wird? Vor dem Hintergrund ist es verdammt wichtig zu sagen oder zu sehen, und in welchem Maße muss sich die europäische Linke auch institutionell den neuen Herausforderungen anpassen und neu entwickeln? Und da hilft es nicht viel, wenn es unterschiedliche Konstellationen gibt, die auf der europäischen Ebene möglicherweise auch in Konkurrenz zueinander geraten. Sondern was wir unbedingt machen müssen, ist dafür sorgen, dass es eine Linksfraktion gibt, dass es unterschiedliche Koalitionen gibt, von mir aus eine Kopenhagen-Koalition, eine Koalition New the Purple. Klar, kann man alles machen, aber die politische Formierung auch zu verdoppeln, also praktisch eine Spaltung auf europäischer Ebene zu produzieren, das wäre eine ganz klare Schwächung angesichts des drohenden Rechtsrucks, der bevorsteht. Und vor dem Hintergrund hoffe ich, dass wir die Vorbereitung für den nächsten Parteitag der EL nutzen können, um neue Formate der Kooperation zu schaffen, um neue Möglichkeiten der Partizipation zu schaffen, um aus der Europäischen Linkspartei eine Mitmachpartei zu machen, eine, wo man individuell auch Mitglied sein kann, eine, wo die Parlamentarier möglicherweise eine gesonderte Stellung wieder haben, wo man sagen kann, ja, die sollen sich unbedingt auf europäischer Ebene neu zusammenfinden. Die Parlacon hatten wir vor Jahren. Wir sollten sie auf neue Weise, die Parlamentarische Konferenz der Europäischen Linkspartei, wir müssen neue Foren entwickeln. Wir müssen das Europäische Forum wirklich zu einem Forum der progressiven Linken entwickeln. All das steht aus, und damit haben wir zu arbeiten, spätestens nach dem Wahlen.
Ich glaube, es gibt zu Recht Beifall, weil das große Herausforderungen sind und große Ziele, und auch gerade, weil du das Stichwort European Forum genannt hast, was ja wirklich eine große Errungenschaft ist, die in die Amtszeit von unseren beiden Präsidenten hier sitzen fallen, deren wirklich große Weiterentwicklung. Die vorletzte Frage ist ganz, ganz, ganz kurz, die geht an Heinz, obwohl ich weiß, dass Walter genauso denkt. Heinz hat es mir ab und zu noch mal etwas drastischer gesagt als Walter. Vielleicht ist es österreichische Mentalität. Heinz, wir haben oft in Interviews darüber gesprochen gehabt, warum die EL, wie es so schön heißt, nicht kampagnenfähig ist, warum es wenige gemeinsame Aktionen gibt, warum sie so relativ wenig sichtbar ist in den einzelnen europäischen Staaten. Warum?
Ich sage erstmal positiv, es ist, glaube ich, wirklich gelungen, ein Profil der europäischen Linken, politisches Profil, sich deutlich zu machen. Auch die Kooperation hat sich verbessert insgesamt. Wir haben Veränderungen, aber einer der zentralen Punkte, an dem man anknüpfen kann, auch was Kampagnen angeht, ist, dass wir das Verhältnis zu den europäischen Gewerkschaften erheblich verbessert haben. Das gab es früher nicht in der Form. Das haben wir inzwischen. Es gibt ein sehr enges Verhältnis mit dem Europäischen Gewerkschaftsbund, mit Industriall, also dem der europäischen Industriegewerkschaften, auch mit dem öffentlichen Dienst. Das gibt es so. Das ist sozusagen der positive Ansatzpunkt, wo ich sagen würde, da kann man weitermachen. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist, dass die jeweils nationalen Parteien sich zu wenig um Europa und sich zu wenig auch um die europäische Linke kümmern. Das ist ein zentrales Problem. Wenn wir nicht in der Lage sind, auf nationaler Ebene sozusagen europäischer zu denken und was dafür tun, dass die Europäische Linke zusammenkommt, dann wird es die Europäische Linke allein nicht schaffen. Wir hängen im hohen Maße von dem Erfolg und von der Aktivität der jeweils nationalen Partei ab. Das sind unterschiedliche Punkte, aber das ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass wir dann auch kampagnenfähig werden. Walter hat es kürzlich auch schon mal ausgedrückt, die wenigen Kampagnen und die nicht, dass wir nicht in der Lage sind, wirkliche Kampagnen zu machen, es gab ein paar Ausnahmen, ist, glaube ich, das größte Defizit, was wir als Europäische Linke haben.
Das waren deutliche und klare Worte. Ich glaube, Walter kann dazu auch noch was sagen, was auch gefordert hat. Ich würde diese letzte Frage an dich, Walter, eben wie, was ihr machen könnt, um kampagnenfähiger zu werden, mit der für mich ganz wichtigen Frage verbinden. In welchen Ländern ist die Linke stark, in welchen ist sie schwach?
Also erstens möchte ich sagen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man diese Frage stellt, fällt die Antwort anders aus. Es ist eben offensichtlich so, dass die Konjunkturen der linken Parteien in den einzelnen Ländern eben in unterschiedlichen Zyklen verlaufen. Ich freue mich, dass jetzt so viele Leute auf die KPÖ schauen und hoffe, dass wir diese Konjunktur lang aufrechterhalten können. Aber ich denke, dass insgesamt gesehen das Hauptproblem tatsächlich in dem Bereich liegt, der jetzt Kampagnenfähigkeit heißt, hinter dem aber was anderes steckt. Nämlich wollen die Parteien und die Parteiführungen, dass die Europäische Linke ein Akteur auf europäischer Ebene ist oder nicht. Es gibt Parteien, die sagen, wir stehen zur Partei der Europäischen Linken, aber die Wirksamkeit, die ihr entfaltet, geht in jedem Fall durch die nationalen Parteien durch. Das ist eine logische Position, die man einnehmen kann, aber wenn man die europäische Entwicklung vor Augen hat, also die massiv drohende Rechtsentwicklung, die Tatsache, dass wir und der Verlauf der Debatte in Maastricht unter den Spitzenkandidaten hat mich davon nun restlos überzeugt, in einem Vorkriegsszenario sind, wo die europäischen Gesellschaften gemainstreamt werden in Richtung Kriegstüchtigkeit und Kriegsvorbereitung. Wenn man vor Augen hat, welche Anforderungen die sozial-ökologische Transformation stellen würde, aber das stattfindet auf einem Hintergrund, auf dem einerseits die Europäische Union sich zur Austeritätspolitik wieder verpflichtet, aber im selben Atemzug beschließt, dass die Rüstungsbudgets auf 2%, möglicherweise auf 3% hochgefahren werden, kann man sich vorstellen, was an materiellen, finanziellen Möglichkeiten für alternative Politik übrig bleibt. Und unter den Voraussetzungen ist die europäische Ebene ein Feld der politischen Auseinandersetzung, wo die Linke nicht sagen kann, wie ein Schachspieler, die Rösseln, die benütze ich jetzt nicht in diesem Spiel, weil mit denen kann ich nicht gut genug umgehen. Im Gegenteil, wir müssen das entwickeln und das bedeutet aber, wir brauchen eine politische Plattform fürs gemeinsame Agieren, wir brauchen das Vertrauen in die Genossen und Genossinnen, die es tun sollen, dass sie diesen Spielraum, den ihnen die Parteien geben sollen, nicht missbrauchen. Und wir brauchen auch die Bereitschaft dazu, Finanzen, Arbeitskraft, Zeit und Engagement in die Entwicklung europäischer Politik und europäischer öffentlicher Aktion zu investieren. Das ist meinem Dafürhalten nach eine Notwendigkeit. Ich reiße das jetzt an über das Problem der Kampagnenfähigkeit, weil es offensichtlich oft leichter fällt, ein Problem über die methodische Seite her anzusprechen. Aber hinter dem Problem steht, wollen wir eine europäische Linke, die als europäischer politischer Faktor erkennbar ist. Nicht nur im Europaparlament, sondern auch außerhalb des Europaparlaments. Und meine Meinung ist, dass wir das brauchen und dass wir dazu die politischen Voraussetzungen schaffen müssen und dass wir die Möglichkeiten haben, das zu tun. Und ich sehe es wie die Conny. Der nächste Parteitag, der AL, muss diesbezüglich auch einen Qualitätssprung bringen. Wir haben Netzwerke, wir haben ein Jugendnetzwerk, wir haben ein Netzwerk zum Wohnen, wir haben individuelle Mitglieder, hunderte individuelle Mitglieder, die eigentlich sich an die Partei wenden und fragen, was sie für die Partei tun kann, aber wo derzeit in der Parteistruktur kein Platz besteht, tatsächlich die in gemeinsame Politik einzubinden. Wir haben das Netzwerk gegen die radikale Rechte. Also theoretisch haben wir die Instrumente und es kommt jetzt darauf an, dass wir die Entschlossenheit entwickeln, diese Instrumente oder diese Möglichkeiten für eine neue Qualität der europäischen Linken zu nutzen. Und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass wir auf dem Parteitag einen politischen Konsens erreichen werden, das zu tun. Und die letzte Bemerkung, also was Spaltungen betrifft. Für mich ist Diversität der Linken sozusagen eine Grundvoraussetzung, wie sie ist. Sie kann nur so sein und jede Idee, irgendein Reinheitsgebot zum Prinzip der EL zu machen, ist per se spalterisch. Und wer mit Konflikt nicht umgehen kann, der kann eben letztlich auf europäischer Ebene nicht Politik machen. Und ich glaube, dass für diese Idee die EL steht und diese Idee sie auch in der europäischen Linken als die vernünftigere Entwicklungslinie der Linken durchsetzen wird können.
Was soll ich denn da im Wahlkampf noch machen?
Ich glaube, das können wir vielleicht noch in der Pause jetzt besprechen, ganz einfach. Ja. Ja, es ist ja richtig, das können wir gleich klären. Weil ich nämlich denke, die letzten Worte von Walter waren eigentlich eine schöne Überleitung zu dem, zu der Runde, die gleich Özlem und Martin und Raul mit meiner Kollegin Birte Berghöfer bestreiten werden hier. Du hast ja viele Sachen gesagt, die auch in die nationale Richtung gehen, die ich sehr interessant halte und die vermutlich auch in der nächsten Runde eine Rolle spielen werden. Trotzdem bleiben wir dabei, dass wir erstmal noch eine Viertelstunde Pause machen. Ich habe gesehen, dass meine Kolleginnen und Kollegen von der Lima und vom Münzenberg Forum ein paar Gläser eingegossen haben mit Sekt. Es gibt auch alkoholfreies, auch ein paar Snacks irgendwie. Und wie gesagt, alle Teilnehmerinnen auch vom Podium hier stehen euch noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön an alle.
Europa to go ist eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit durch ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende auf dasnd.de/support.